Wir sprechen von Erneuerung in der Gemeinde und zunächst davon, dass es Menschen in der Gemeinde gibt oder in den Gemeinden gibt, die noch einer grundsätzlichen Erneuerung bedürfen, die nie zu dem neuen Leben gekommen sind, das Gott schenken will. Und ich frage mich, wie viele Menschen, wenn dieses Lied im Allgemeinen in einem Gottesdienst oder auch in Häusern gesungen wird, wirklich Acht geben. Ich hoffe, dass es viele sind, denn dann könnten sehr viele Menschen durch dieses Lied zum Glauben kommen. Merken Sie einmal, was hier geschrieben steht. Also Vers 1. Ich will von meiner Missetat mich zu dem Herrn bekehren. Diese Bekehrung ist die grundsätzliche Bekehrung eines verlorenen Sünders zu Jesus Christus. Das Hinübertreten vom Eins zum Jetzt. Dann, du wollest selbst mir Hilf und Rat hiezu, o Gott, bescheren und deines guten Geistes Kraft, der neue Herzen in uns schafft, aus Gnaden mir gewähren. Der Mann, der dieses von Herzen betet, hat noch nicht dieses neue Herz. Und dieses neue Herz ist nicht etwas, das Gott wöchentlich oder saisonmäßig schenkt. Es ist nicht ein Herz, das man so ab und zu bekommt, wenn man halt träge geworden ist im Glaubensleben. Dies ist das grundsätzlich neue Herz, von dem Gott durch den Propheten Ezechiel spricht, wenn er sagt zu seinem Volk, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und das wird der Messias tun. Und als Jesus Christus, der Messias ist, kam, war es nun so weit, dass Menschen, auch Israeliten, dieses neue Herz bekommen konnten. Und heute können wir, weil die Verheißung Gottes an Israel auch auf die Heiden gekommen ist, heute können wir uns anschließen an Israeliten und können auch so beten. Wir sind auch an der Reihe gekommen, wir können auch den israelitischen Messias in Anspruch nehmen und können jetzt so beten, wie sie beten sollen. Also dies ist ein Gebet um erstmalige grundsätzliche Erneuerung. Und wenn das dann geschehen ist, dann braucht man dieses eigentlich nicht mehr zu beten. Manche von Ihnen, vielleicht die meisten, haben diese grundsätzliche Erneuerung erlebt. Und dann kann man sich fragen, wozu singen wir dieses denn in der Gemeinde der Erneuerten? Wir müssen es nicht singen. Aber wir singen es als Ermutigung für die, die eventuell diese Erneuerung noch nicht erlebt haben. Für uns selbst brauchen wir dieses nicht zu beten. Ich habe es nicht gesungen, weil ich dieses Lied singen muss. Ich brauche es nicht zu singen. Es scheint vielleicht hochmütig zu sein, aber es ist einfach Vertrauen auf Gott und ein Wissen um die klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Ich bin bekehrt. Am 18. März, wie ich Ihnen erzählte, 1935, kam ich zum Glauben und seitdem habe ich ein neues Herz. Dieses neue Leben muss erneuert werden, das heißt, immer wieder Nahrung bekommen und Aufrichtung und so weiter, aber ich brauche nicht das neue Herz, das durch den Heiligen Geist kommt. Vers 2. Der Mensch kann von sich selber nicht sein Elend recht empfinden, geschweige denn sich verändern. Also der Heilige Geist muss es tun. Es ist ohne deines Geistes Licht blind, taub, ja, tot in Sünden. Und weil es tot in Sünden ist, das ist von Epheser 2 her bezogen, dieser Ausdruck, tot in Sünden, weil man tot in Sünden ist, deshalb braucht man das neue Leben, das Gott schenkt. Verkehrt ist Wille, Sinn, das heißt das Denken und das Tun. Des großen Jammers wollst du nun, o Vater, mich entbinden. Nun, Vater sagt hier nicht ganz recht. Denn Gott ist ja nicht sein Vater, wenn er immer noch ein Sünder ist, der Jesus Christus braucht. Gott bekommt man erst als Vater, wenn man Jesus Christus bekommt. Und Jesus Christus bekommt man, wenn man sich bekehrt oder umkehrt von seiner Sünde zu ihm. Und dann wird der Vater von Jesus Christus mein Vater. Denn über Jesus Christus bekommen wir eine Beziehung zu Gott, dieses Familienverhältnis zu ihm. Aber im allgemeinen Sinne, in dem Sinn, dass Gott uns alle geschaffen hat, ist schon Gott ein Vater. In diesem Sinne wäre es gerechtfertigt. Vers 3. Bisher habe ich in Sicherheit, gar unbesorgt geschlafen. Also, wenn das stimmt, dann war er noch nie bekehrt, nicht wahr? Wenn er hier sagt und wenn er nicht die Unwahrheit sagt, wenn er die Wahrheit sagt, dann heißt das, dass er in seinem ganzen Leben von Jugend auf bis zu dieser Stunde, wo er dieses von ganzem Herzen betet und der es mit ihm jetzt singend betet, er war in Sicherheit, unbesorgt, hat geschlafen, das heißt in Sünden geschlafen und hat gedacht, es hat noch lange Zeit. So denken viele Menschen. Sie denken, Gott pflegt nicht bald zu strafen, er hat ja noch Geduld. Gott fährt ja nicht mit unserer Schuld so strenge fort. Man ist ja so unterrichtet worden, nicht wahr? Gott ist ein geduldiger Gott, so denkt der Sünder dann auch. Es hat Geduld, der Hirt mit den Schafen. So denkt der Sünder. Es hat noch Zeit. Aber, Vers 4, dies alles jetzt zugleich erwacht, mein Herz will mir zerspringen. Ich fühle deines Donners Macht und Feuer auf mich dringen. Jetzt merkt er, dass Gott nicht nur geduldig ist, sondern ein Gott des Gerichts ist. Und dieses Gericht kann jede Zeit, jeden Moment einbrechen. Das heißt, er könnte sterben und wäre dann dem ewigen Gericht verfallen. Dann müsste er die Hölle schmecken. Er weiß also, er ist ein Kind des Zorns Gottes. Er ist nicht in Ordnung mit Gott. Er ist nicht gerechtfertigt. Was immer er an religiösen Zeremonien erlebt hat, verschwindet jetzt. Denn wenn er mit den religiösen Zeremonien, Taufe und Abendmahl, zur Rechtfertigung gekommen wäre, dann müsste er nicht hier so sprechen. Und er sagt ja, bisher habe ich in Sicherheit geschlafen. Dieser Mann hat erkannt, dass es also nicht ausreicht, durch die Bewegungen christlicher Anbetung zu gehen, Zeremonien und so weiter. Er hat erkannt, er braucht einen gnädigen Gott, wie das Luther erkannte. Es regt sich wieder mich zugleich des Todes und der Hölle reich. Die wollen mich verschlingen. Denn Gott hat Zorn versprochen dem, der nicht Buße tut. Vers 5. Die mich verfolgt, das heißt die große Not, fährt schnell ohne Zaum und Zügel. Wo fliehe ich hin? O Morgenrot, hätte ich doch deine Flügel. Hier denkt er an Psalm 139. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Er weiß um meine Schuld, er kann sie strafen. Verbirge mich, o fernes Meer, bedecket mich, fallt auf mich her, ihr Berge und ihr Hügel. Dieses letzte aus Offenbarung, wo gesagt wird, dass eines Tages Menschen so beten werden, aber nicht in Buße. Sie wollen fliehen von einem Gott des Zorns, von dem sie nicht mehr fliehen können. Und jetzt kommt die echte Buße. Dies ist die Umkehr jetzt, Vers 6. O Herr, und Paulus sagt, wenn jemand Christus als Herrn anerkennt, dann ist Rettung da, wenn er Herrn leben wird. Ich flieh zu dir allein, mein Heil, zu allen Stunden. Eigentlich, wenn es richtig wäre, müsste da kein Komma sein. Denn so wie das Komma jetzt da steht, ist es verkehrt, gibt es einen verkehrten Sinn. Denn dadurch wird mein Heil zu einem Mitsubstantiv mit O Herr. Das heißt, er betet Gott an und nennt ihn einmal Herr und einmal Heil. Und dazwischen hätten wir das Prädikat, wo die zwei Aussagen, ich fliehe zu dir allein zu allen Stunden. Zu allen Stunden würde dann beschreiben, ich fliehe zu dir. Aber das ist nicht, was Bekehrung ist. Man flieht nicht zu Gott in jeder Stunde, nur in einer Stunde. Das heißt, Zu allen Stunden müsste mein Heil beschreiben, nicht das Fliehen. Also das Komma weg, und dann könnt ihr sagen, du bist mein Heil zu allen Stunden. Das heißt, er ist da zur Verfügung, deshalb kann man in irgendeiner Stunde zu Gott fliehen. Verstehen Sie? Dann haben wir eine einmalige Bekehrung vor Augen. Ich weiß nicht, was der Dichter sich gedacht hat. Ich weiß nicht, ob er ursprünglich hier das Komma stehen hatte oder ob die Liederdichter es vielleicht hingestellt haben oder ob es überhaupt ein Tippfehler ist. Lass mich in dir geborgen sein, von meiner Schuld entbunden. Das ist Rechtfertigung, Römer 4. Du tilgst ja, du Gotteslamm, der Menschensünde am Kreuzesstamm mit deinen heiligen Wunden. Nach Jesaja 53 tilgt er unsere Wunden, unsere Sünden, durch seine Wunden, durch seine heiligen Wunden. Aber das wird in einem Glauben, und zwar im Glauben des, in einem Moment, im Moment des Glaubens, des Vertrauens, geschieht das. Denn Gott antwortet auf den Glauben. Deshalb sagen wir das. Gott antwortet jedes Mal auf echten Glauben. Und deshalb kann es nicht eine Bekehrung geben, die lange dauert. Denn sobald man glaubt, ist Gott da und handelt. Und er wartet nicht. Denn dieses hat er versprochen, ja? Es gibt etwas, das Gott nicht versprochen hat. Das kann man nicht glauben, dass Gott das geben wird. Es gibt Menschen, die fordern von Gott zu viel, Dinge, die er gar nicht versprochen hat. Und meinen, nur weil man glaubt, wird er es geben. Man muss vorsichtig sein, was man glaubt. Man kann nur die Wahrheit glauben und das, was Gott wirklich gibt. Aber Heil hat er versprochen, sofort zu geben, wann wir es wollen. Das hat er versprochen, das kann man in jedem Moment bekommen. Hier ist mein Herz, o mache es rein von allen Sünden. Und wenn Gott das Gebet erhört, dann ist das Herz rein gemacht worden von allen Sünden. Und dann braucht man es nicht mehr zu beten. Lass dir es ganz geheiligt sein, ganz deine Liebe empfinden. O schaffe mich im Grunde neu, da ist unser Thema, ja. Grundsätzliche, grundlegende Erneuerung. Das heißt, die Wiedergeburt schaffe Gott in ihm. O schaffe mich im Grunde neu, dass ich von diesem Moment an, der ich deinem Glaubenskampf stehen werde, im Glaubenskampf treu die Welt möge überwinden. Das ist eine Linie, das ist ein sich fortschreitender Kampf. Aber es kommt durch einen Moment dazu. Ich hatte das vorige Mal, auch gestern hatten wir damit abgeschlossen, dass wir sagten, diese Wiedergeburt ist nicht etwas, das Menschen zuteil wird, bevor Christus kommt. Und vielleicht sollte ich hier etwas sagen, zum Thema oder zu dem Verhältnis von Bekehrung zu Wiedergeburt. Das ist nicht immer klar. Wir haben immer noch einige sehr wohlmeinende Christen, die unterscheiden zwischen Bekehrung und Wiedergeburt. Grundsätzlich ist das richtig. Das heißt, Bekehrung ist nicht im Wesen dasselbe als Wiedergeburt, aber zeitig ist es heute dasselbe. Aber es war nicht immer dasselbe. Ich hatte Ihnen gestern gesagt, dass Menschen vor Christus zwar an Gott glauben konnten, aber sie hatten nicht diese Wiedergeburt erfahren, weil das etwas ist, das mit der Auferstehung Jesu Christi beginnt. Er kommt hervor aus dem Tode, das neue Leben bricht an und dieses neue Leben ist der Anfang des Neumachens aller Dinge. Und Gott beginnt beim Menschen und gibt ihm in seinem Geiste zuerst neues Leben. Menschen, die vor Jesus Christus lebten oder während Jesus Christus auf Erden war, konnten und wurden auch dazu aufgerufen, an Gott zu glauben. Menschen, die hervorstechen, Namen wie Abraham, David und so weiter. Es waren Glaubensmenschen. Menschen, die wirklich mit Gott rechneten. Ezechiel ruft auf zur Umkehr, das heißt zur Bekehrung. Wenn jetzt ein Israelit von seinen Sünden umkehrte zu Gott, dann könnte man sagen, er sei umgekehrt oder mit unserem Wort bekehrt. Aber er war nicht wiedergeboren. Weil das im Zeitplan Gottes für sein Heil, im Heilsplan Gottes noch nicht vorgesehen war. Solche Menschen standen in einem prophetischen Verhältnis zu Gott. Das heißt, Paulus sagt es einmal im Neuen Testament, dass Gott zurückhielt, seine Hand zurückhielt. Sie glaubten an ihn und aufgrund ihres Glaubens hat er nun nicht gestraft, aber er hat auch nicht sein ganzes Heil ihnen geschenkt, denn das konnte erst mit Jesus Christus kommen, denn er bringt das Heil. Er hat also in gewissem Sinne ihre Sünden zugedeckt, aber nicht weggenommen. Es musste immer wieder geopfert werden als Zeichen vom kommenden Christus. Sie waren also in ihrem Sinn, in ihrem Denken, in ihrer Einstellung Gott zugewandt, aber Gott hatte es noch nicht vorgesehen, dieses neue Heil auszuhändigen. Es war etwas, das kommen sollte. Und so glaubten sie an ein Heil, das noch in der Prophetie war. Es war also ein prophetisches Verhältnis. Das heißt, ihre Rechtfertigung, das heißt, Abraham war gerechtfertigt im prophetischen Sinne. Das heißt, Gott versprach ihm, du wirst gerechtfertigt werden. Dieser hatte er in dem Sinne, dass er wusste, so wahr als Gott lebt, werde ich nicht in seinen Zorngericht kommen. Er hatte also die Verheißung in dem Sinne. Man hatte in einem gewissen Sinne die Vergebung, aber im prophetischen Sinne. Der Schreiber an hebräischen Christen, Hebräer Kapitel 9 oder 10, ich glaube 10 im ersten Vers, in den ersten Versen sagt, wenn damals wirklich Reinigung des Gewissens gewesen wäre, dann hätte Christus nicht kommen müssen, dann hätte es kein anderes Opfer geben müssen. Ein merkwürdiger Vers, der uns aber ganz wenig die Tür öffnet zu einem Verständnis des Seelenzustandes, des Heilszustandes der Seele eines alttestamentlichen Christen. Er kennt nicht diese letzte Entlastung des Gewissens, die Sie und ich kennen, wenn wir uns bekehren. Wir wissen das nicht zu schätzen, diese Ruhe, die in einen Menschen kommt, wenn wir Vergebung unserer Sünden erleben im Glauben. Wir sollten das noch viel mehr schätzen. Der alttestamentliche Christ weiß, Gott ist treu, vergibt Sünden, aber er kennt nicht diese letzte Entlastung des Gewissens, weil Christus noch nicht gestorben ist, heißt es. Die Sünde ist in diesem Sinne noch nicht weggenommen. Das Opfer ist noch nicht geschehen. Sie waren also umgekehrt zu Gott, sie hatten eine Beziehung zu Gott. Es war nicht derselbe Heilszustand, den wir heute genießen. Als Jesus Christus dann kam und starb für unsere Sünde, wurde er das Opfer für unsere Sünde. Und er stand auf aus dem Grab und somit war das neue Leben, das Auferstehungsleben da. Und dieser nun erhöhte Christus gießt den Heiligen Geist aus. Apostelgeschichte 2 sagt Petrus, er hat jetzt den Heiligen Geist ausgegossen. Und dieser Heilige Geist ist es, der das neue Leben hineinführt, hineinbringt in das Leben eines Menschen, der jetzt an Christus glaubt. Was ist eigentlich Bekehrung? Bekehrung, um es ganz einfach zu sagen, enthält zwei Momente oder Elemente. Bekehrung, oder ich sage es besser Umkehr, besteht aus zwei Kehren. Umkehr besteht aus Abkehr und Hinkehr. Oder wenn Sie Umwendung sagen wollen, Abwendung und Hinwendung. Was ist heutiges Deutsch, aber in der biblischen Sprache würde man sagen, Abkehr ist Buße. Das heißt, Nein zu Sünde. Zu Sünde in mir, und das heißt also zu mir selbst. Man muss sich selbst verleugnen. Nein zu sich selbst sagen. Jesus sagt, wer sich selbst nicht verleugnet, der kann nicht mein Jünger sein. Dann ist er nicht bekehrt. Man muss Nein zu seinem eigenen Wesen sagen, das total sündig ist. Nein sagen zur Versuchung zu allem überhaupt. Nein sagen zum Satan, zum Bösen, der die Sünde an mich heranträgt. Nein sagen zum Okkulten, zum Dämonischen, zum Finsteren, zu allem Nein sagen, ein grundsätzliches Nein sagen. Eine grundsätzliche Kehrtwendung machen, eine Abkehr vollziehen von Sünde. Das heißt nicht, dass die Sünde aus mir weggenommen wird, aber eine grundsätzliche Umstellung muss zuerst einmal geschehen, ein Fundament muss gelegt werden in meiner Einstellung. Das nennt die Bibel Buße. Und die andere Seite der Buße, das heißt der Vollzug der Buße, ist Glaube. Denn diese Umkehr ist ja eine Bewegung, eine 180-Grad-Bewegung. Eine Abkehr von Sünde ist nicht eine vollständige Abkehr, wenn sie nicht eine Hinkehr zu Jesus Christus ist. Versteht sich? Und ein Glaube an Jesus Christus kann keine Hinkehr zu Jesus Christus sein, wenn er nicht in einer Abkehr von Sünde beginnt. Also Buße und Glaube hängen zusammen, sie können nicht getrennt werden. Und doch nennt Paulus diese beiden Elemente der Umkehr in Apostelgeschichte 20, wo er sagt, er hätte gepredigt von Haus zu Haus und auch öffentlich Umkehr oder Buße und Glauben. Dadurch bekehrt man sich, dass man Nein sagt zur Sünde, Buße tut und glaubt, sich hinwendet zu Jesus Christus. Glaube heißt eigentlich Hinkehr zu Jesus Christus. Es heißt Ja sagen. Ja sagen zu Jesus Christus als meinem Herrn. Er wird jetzt mein Herr. Denn dadurch kam ja die Sünde in die Welt, dass Gott nicht mehr Herr war. Adam und Eva sagen Nein zu Gott und sagen also damit, du bist nicht mein Herr. Denn wenn er ihr Herr geblieben wäre, hätten sie nicht vom Baum genommen. Sie rebellierten. Wir müssen also den Garten Eden rückgängig machen, was dort geschehen ist. Das ist Bekehrung. Wir machen in unserem Leben rückgängig, was unsere Voreltern im Garten Eden getan haben. Wir sagen jetzt Ja zu Gott, du bist mein Herr. Und Paulus sagt in Römer 10, Vers 9 und 10, wenn jemand Jesus Christus als Herrn annimmt oder sagt, du bist mein Herr, mit dem Munde und mit dem Herzen dabei glaubt, dass Gott ihn von dem Tode auferweckt hat, es geht also um einen lebendigen Herrn, der wirklich für Sünde gestorben ist, dann wird man gerettet. So wird man gerettet. Nicht durch Zeremonie, sondern durch Glauben, durch Hingabe an Jesus Christus, durch Zuwendung zu Jesus Christus. Eine Zuwendung, bei der man auch Nein gesagt hat zu sich selbst und Sachen und Sünde. Also Bekehrung ist Umkehr, Abkehr von Sünde, Hinkehr zu Jesus Christus. Sie merken, dies ist etwas, das wir Menschen tun. Das heißt nicht, dass wir es von uns tun könnten, aber es ist, das heißt, Gott bewirkt, das lässt, ruft uns, zieht uns, aber wir sind es, die es tun müssen. Wir müssen antworten auf Gott. Wir kehren uns ab, wir glauben an Jesus Christus. Das tut Jesus Christus nicht für uns. Das müssen wir tun, obwohl er uns hilft oder anregt dazu. Er zieht uns, der Heilige Geist überführt uns. Aber er nimmt uns nicht die letzte Verantwortung ab für die Buße und für den Glauben. Aber Wiedergeburt oder diese Erneuerung, die nun auf diese Buße und diesen Glauben folgt, das ist total von Anfang bis Ende ein Handeln Gottes. Ich tue rein nichts dazu. Was ich tue, ist einfach Buße tun und glauben. Und wenn dann ich glaube an Jesus Christus, nachdem jetzt Christus gen Himmel gefahren ist und seinen Geist zur Verfügung gestellt hat, geschieht es heute, wenn man heute sich bekehrt, dann kommt heute sofort Wiedergeburt. Und mit dieser Wiedergeburt kommt der Heilige Geist ins Leben hinein. Denn nur durch den Heiligen Geist kann man ja wiedergeboren werden. Die ersten Christen haben das gewusst. In Apostelgeschichte 10, wo davon die Rede ist, dass die Leute im Hause des Cornelius den Heiligen Geist bekommen, er fällt auf sie. Petrus sagt, sie sind jetzt getauft in dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Und als dieses in Jerusalem erzählt wird, davon wird in Kapitel 11 berichtet, Apostelgeschichte 11, was schließt die Gemeinde in Jerusalem? Ihnen war das unverständlich, was da geschehen war, aber als Petrus das erklärte, dann sagten sie, aha, Vers 18, 17 und 18, dann haben sie also Buße getan. Das wussten sie. Dann haben sie also geglaubt. Dann sind sie also zu neuem Leben gekommen. Sehen Sie, was diese Leute unter Fallen des Geistes verstanden? Was die unter Taufe mit dem Geist verstanden? Die verstanden dadurch Wiedergeburt. Man kommt dadurch zu neuem Leben. Das war das, was sie darunter verstanden. Und gleichzeitig, synonym, nennt Petrus dieses Geschehen das Schenken des Heiligen Geistes oder die Gabe des Heiligen Geistes. Sie brauchten also nie mehr, um den Heiligen Geist zu beten. Sie hatten ihn. Also Wiedergeburt tritt heute ein, wann man sich bekehrt. Es hat noch zwei Fälle gegeben. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber damit es vielleicht doch für diesen oder anderen Hilfe gibt. Zwei Fälle hat es einmal gegeben in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist gewartet hat. Aber dann haben sie Erneuerung erlebt, anschließend. Und das waren also von Gott bezweckte Ausnahmen, damit die Apostel auch wirklich hier erkannten, worum es geht. Aber in den Briefen und in der weiteren Apostelgeschichte merkt man, dass dort, wo man sich wirklich bekehrt, dort tritt dann auch diese Erneuerung ein. Und man darf heute nicht mehr sagen, dass es eine Auseinanderklaffung gibt von Bekehrung und Wiedergeburt. Das sollte man eigentlich nicht tun. Man sollte dann eher davon sprechen, wo man nicht eine Bekehrung festgestellt hat bei einer Wiedergeburt oder eine Wiedergeburt bei einer Bekehrung. Dann sollte man von einer falschen Bekehrung oder einer ungenügenden Bekehrung sprechen, aber nicht von einer Bekehrung im biblischen Sinne. Denn überall, wo Menschen Buße tun und glauben, da antwortet Gott mit neuem Leben. Dieses zur Hilfe, damit unsere christlichen Formulierungen auch mir schriftgemäß werden. Er hat nun gesagt, Wiedergeburt ist dasselbe als das, was die Heilige Schrift mit Neuschöpfung beschreibt oder Auferstehung. Diese Wörter bringen zum Ausdruck, dass vorher ein Nichts da ist, was Gott betrifft. Er schaut auf einen Menschen, sieht, er lebt, er geht auf die Arbeit, er lebt in einer Familie oder nicht. Er lebt hier auf Erden, aber er ist für Gott tot, ein Null. Und wenn er ihn dann ruft und er Buße tut von seinen Sünden und sich hinwendet zu Jesus Christus, dann antwortet Gott mit Neuschöpfung, mit Auferstehung, ja mit Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist zurückzuführen, die Möglichkeit dafür, darauf, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wie hat man diese Wiedergeburt in ihrer Wirkung zu verstehen? Noch einiges dazu. Wir haben nun versucht, die Wiedergeburt in ihrem Zusammenhang zu sehen. Und ich habe mir Zeit genommen, einiges zu wiederholen und zu ergänzen von dem, was wir gestern sagten, damit es etwas klarer im Raum steht, auch in Bezug auf Bekehrung. Aber was ist nun Wiedergeburt in sich? Was geschieht da, wenn Gott einen Menschen zur neuen Geburt bringt? Was für eine Wirkung wird dort vollzogen? Wir könnten hier einige Antworten versuchen zu geben. Einmal heißt es in 1. Johannes 5, Vers 1, Johannes 5, Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, ist aus Gott gezeugt. Und jeder, der den Zeugenden liebt, liebt auch den, der von ihm gezeugt worden ist. oder geboren. Das griechische Wort bedeutet dasselbe, gezeugt oder geboren. In diesem Fall ist es vielleicht besser, gezeugt zu lesen. Also, hier wird von einem Zeugen neuen Lebens gesprochen. Der Gezeugte ist der Christ und der Zeugende ist Gott. Gott zeugt neues Leben. Das ist Wiedergeburt. Das ist noch eine Geburt. Man nennt sie auch Geburt von oben, aber das Wort oder die Vorsilbe Anna im Griechischen kann von oben oder auch wieder bedeuten. Und in diesem Sinne gebrauchen wir es als aufs Neue. Man wird zum ersten Mal geboren, körperlich, von den Eltern, biologisch. Das zweite Mal im Geiste nur, nicht biologisch, sondern nur im Geiste. Dort wird man noch einmal geboren durch eine Zeugung Gottes. Gott pflanzt neues Leben hinein in meinen Geist. Johannes nennt dieses neue Leben auch Samen. Er spricht davon, dass Christen den Samen Gottes in ihnen haben. Also Gott pflanzt neues Leben in Menschen hinein. Dieser Same, mit dem Gott Kinder zeugt, ist im Grunde das Wort Gottes. Das Wort Gottes des Evangeliums. Zum Beispiel 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Da steht geschrieben, als solche, die wiedergeboren sind, nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem, durch das lebendige und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes. Das heißt, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, von seinem Tod und seiner Auferstehung, von seiner Gottessohnschaft und dann seinem Tod und Auferstehung, diese ganze Botschaft von Jesus Christus, das Wort des Evangeliums, wird gehört, der Ruf kommt, umzukehren von seinem eigenen Wesen, von der Selbstherrschaft. Der Ruf kommt, sich dem zu unterstellen, der für einen starb und wieder auferstand und heute lebt als Herr. Der Ruf kommt, sich umzukehren und ihm zu glauben, sich ihm zu verpflichten. Und dieses Wort, wenn diese Umkehr geschieht, gewinnt ja dadurch Raum, dass man glaubt, dass man darauf eingeht. Und durch dieses Wort und den Heiligen Geist zu gleicher Zeit geschieht dann eine neue Geburt. Etwas wird hier neu. Und das kann man nur besprechen mit denen, die es erlebt haben. Man kann es erzählen, man kann es bezeugen. Aber nur der, der es erlebt hat, weiß wirklich experientell, wovon man eigentlich spricht. Oder wie das, was das ist, was es heißt. Aber man kann es in Worten sagen, wie die Heilige Schrift es tut. Also durch das Wort bringt Gott Menschen zu neuer Geburt, zu neuem Leben und durch seinen Heiligen Geist. Wollen wir die Wiedergeburt beschreiben, so können wir weiter sagen, dass es sich um eine neue Ausrichtung handelt. Um eine neue Ausrichtung in mir. Einmal ist es ein Zeugen Gottes von neuem Leben. Aber was bewirkt dieses neue Leben? Es bewirkt eine neue Ausrichtung. Was wird erneuert? In mir geschieht jetzt eine naturmäßige Einstellung auf Gott. Ich werde umgepolt, um es in neuerer Sprache zu sagen. Früher war ich mir selbst gegenüber eingestellt, grundsätzlich. Ich war Herr meines Lebens. Und die Sünde herrschte. Ja, nicht nur die Sünde, ich versuchte auch Gutes zu tun, das gelang auch. Aber die Sünde war doch Herr letztlich in meinem Leben. Aber jetzt, wenn ich Buße getan habe, jetzt ist eine neue Einstellung in meiner Natur. Jetzt ist meine Natur, mein Wille, mein Fühlen, mein Denken umgepolt und es ist jetzt etwas Naturmäßiges, mich auf Gott einzustellen.
Die Bibel nennt zweierlei, das mit dieser Ausrichtung zusammenhängt. Diese Ausrichtung entspricht nämlich dem Charakter Gottes. Es hilft uns, wenn wir die großen Wahrheiten und die vielen Wahrheiten zusammenfassen können und ganz einfach sagen können. Bach hat einmal gesagt, die Kunst in der Musik liegt im Einfachen. Und wir müssen dazu kommen, dass wir erfahren, wie einfach Gottes Wort ist. Man hat in der Theologie eine extra Sprache eingeführt und ich versuche, davon wegzukommen. Ich gebrauche wenige spezielle Ausdrücke, auch in meinen Vorlesungen. Denn die Studenten sollen nicht in der Akademie, in der Hochschule eine Sprache führen und dann später in der Gemeinde eine andere. Es soll nicht zwei Gegenden von Christentum geben. Eine Hochschulgegend und eine Gemeindegegend. Allzu lang ist hier eine große Kluft gewesen zwischen Hochschule und Gemeinde. Wenn jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau zugerüstet wird zum Dienst des Herrn, dann sollte es schon während der Zurüstung lernen, so zu denken und so zu sprechen, wie es später denkt und sprechen wird. Das heißt, ich versuche, die Ausdrücke zu verwenden, die ein Student dann ohne weiteres wieder weiter gebrauchen kann. Zunächst kann ein Student denken, aha, der Professor, der macht es vielleicht zu einfach, zu unkompliziert und so weiter. Man möchte als Student irgendwie herausgefordert werden und intellektuell tätig sein. Ja, man möchte so weiter klimmen auf den theoretischen Höhen. Da ist ein gewisser Stolz da. Aber dadurch entfernt er sich von dem wirklich Existenziellen des Lebens. Später kommen die Studenten zurück und sagen, Dankeschön. Ich kann das Material jetzt in der Gemeinde verwenden. Ja. Aber gut, wir haben gesagt, die Wahrheit Gottes ist einfach. Auch Gott ist letzten Endes einfach. Wenn ich Sie fragen sollte, was können Sie über Gott sagen? Nun, da könnten Sie auf Papier eine lange Liste machen. Ich glaube es. Sie wissen schon sehr viel von Gott. Aber wenn ich Sie fragen würde, was können Sie über den Charakter Gottes sagen? Könnten Sie das in zwei Worten zusammenfassen? Ja? Liebe. Und? Sagen Sie so ruhig mit Johannes. Er sagt zweimal, Gott ist. Das zweite Mal sagt er, Gott ist Liebe. Das erste Mal sagt er, Gott ist Licht. Da haben Sie es. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament, sagt man oft, Gott ist heilig. Der Hochpriester, Gottes Vertreter hier auf Erden, hat auf seiner Stirn Heiligkeit dem Herrn. Er war ganz dem Herrn gewidmet, weil Gott heilig ist. Er ist Heiligkeit. Gott hat zwei große Charaktereigenschaften. Er ist heilig, und da denken wir an seine Gerechtigkeit, an seinen Ernst und so weiter und so weiter. An den Abstand, den er einnimmt von uns Sündern. Es ist sehr vieles dazu sagen. Aber auf der anderen Seite ist er Liebe. Da ist seine Güte, seine Gnade, seine Treue und so weiter und so weiter. Das ist alles darin enthalten. Und wenn nun Gott Leben zeugt, was können Sie sich vorstellen? Dann vererbt er seine Natur. Ein Stück seines Wesens wird weitergegeben. Die Bibel sagt es. Wir sind neu geschaffen worden im Bilde dessen, der uns geschaffen hat. Wir teilen also sein Wesen. Das heißt, wir werden in unserer Natur heilig und liebevoll. Gerechtigkeit und Heiligkeit gehen zusammen. Und der Apostel Paulus, der Apostel Johannes sagt, dass man Christen an diesen zwei Stellen erkennt. So wie er sagt, Gott ist Licht und Gott ist Liebe, so sagt er, Christen sind daran zu erkennen, dass sie diese zwei Eigenschaften haben. In Kapitel 2, Vers 29 sagt er, daran werdet ihr erkennen, dass jemand aus Gott gezeugt worden ist, aus ihm geboren, dass er in Gerechtigkeit lebt, linienmäßig. Nicht sündlos, aber das ist die Linie. Er hat jetzt eine Ausrichtung in Gerechtigkeit, in Heiligkeit. Es ist jetzt zu einer Linie in ihm geworden. Das ist überwiegend. Wenn nicht, großes Fragezeichen stellen, ob er gezeugt wurde. Denn Gerechtigkeit ist die Folge von einem Zeugen, gezeugt werden aus Gott. Und das Zweite ist, wir sind aus dem Tode zum Leben hervorgedrungen, sagt Johannes, denn wir lieben die Brüder. Daran erkennt man das. Wir sind neu geboren worden und dadurch, oder dieses kommt zum Ausdruck, durch eine neue Liebe, die nun ausgegossen ist, Römer 5, Vers 5, in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Dieses kennt kein Nichtchrist. Er kennt Liebe, aber nicht diese Qualität, diese göttliche Art des Liebens. Diese Liebe, die im Himmel gebraucht wird, wenn dort geliebt wird, zwischen der Dreieinigkeit und zwischen Engeln und Gott. Diese Liebe, diese himmlische Art, diese himmlische Qualität, die wird auf Erden ausgegossen, und zwar mit dem Heiligen Geist, in einem Menschen, der Buße tut und an Jesus Christus glaubt und erneuert wird. Dies muss nun zunehmen, wie ein Kind auch zunehmen muss. Ein Baby ist nicht ein Mann oder eine Frau, aber es ist genauso vollkommen, es ist nur kleiner. Gottes Gaben sind oft wachstumsfähig, aber sie sind darum nichtsdestoweniger seine Gaben, auch in ihrer Vollkommenheit. Liebe ist da, muss wachsen. Glaube ist da, darf wachsen. Gerechtigkeit ist da, muss wachsen und so weiter. Sie sind da, aber jetzt muss ich wachsen und zunehmen. Und wenn es abgebaut wird, dann sprechen wir auch von Erneuerung. Davon wollen wir auch in diesen Tagen sprechen. Aber zunächst nehmen wir uns wirklich Zeit, die Grundlage zu lesen, zu legen. Nun, ich hoffe, dass hierdurch einiges klar wird. Und wir wollen morgen Fortsetzung machen. Mit der Wiedergeburt wollen wir zum Abschluss kommen und noch einige Wörter oder Ausdrücke nennen, die gebraucht werden für diese grundsätzliche Erneuerung. Und dann wollen wir zur Erneuerung des Christenlebens kommen. Darauf haben schon manche gewartet. Wir beten noch einmal zum Schluss. Wir danken dir, Herr, für das große Heil, das du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Und in deinem Wort wird gefragt, wie soll man es fliehen, wenn man ein so großes Heil an sich vorbeigleiten lässt. O Herr, lass uns nicht ohne Reaktion bleiben auf so ein großes Angebot, auf so einen Ruf. Ziehe, Herr, zum Vater und zum Sohn. Und lass es dem Heiligen Geist gelingen, Menschen zur Buße, zur wahren Umkehr, zur vollen Umkehr zu bringen und diese Erneuerung zu bewirken. Danke, Herr, dass es aus lauter Gnade ist, aber dass es wirklich erlebt werden kann. Amen.